Lesung aus dem Buch Kohlet. Windhauch. Windhauch, sagt Kohlet. Windhauch. Windhauch. Das ist alles nur Windhauch. Denn es kommt vor, dass ein Mensch, dessen Besitz durch Wissen, Können und Erfolg erworben wurde, ihn einem anderen, der sich dafür nicht angestrengt hat, als dessen Anteil überlassen muss. Auch das ist Windhauch. Und was schlimm ist, das häufig vorkommt, was erhält ein Mensch dann durch seinen ganzen Besitz und durch das Gespinst seines Geistes, für die er sich unter der Sonne angestrengt hat? Alle Tage besteht sein Geschäft nur aus Sorge und Ärger. Und selbst in der Nacht kommt sein Geist nicht zur Ruhe. Auch das ist Windhauch. Wort des lebendigen Gottes. Im Herrn sei Dank.
Friede sei mit euch. Aus dem Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit bat einer aus der Volksmenge Jesus: Meister, sag meinem Bruder, er soll das Erbe mit mir teilen. Er erwiderte ihm: Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbteiler bei euch eingesetzt? Dann sagte er zu den Leuten: Gebt acht, hütet euch vor jeder Art von Habgier. Denn das Leben eines Menschen besteht nicht darin, dass einer im Überfluss seines Besitzes lebt. Und er erzählte ihnen folgendes Gleichnis. Auf den Feldern eines reichen Mannes stand eine gute Ernte. Da überlegte er bei sich selbst: Was soll ich tun? Ich habe keinen Platz, wo ich meine Ernte unterbringen könnte. Schließlich sagte er: So will ich es machen. Ich werde meine Scheune abreißen und größere bauen. Dort werde ich mein ganzes Getreide und meine Vorräte unterbringen. Dann werde ich zu meiner Seele sagen: Seele, nun hast du einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Ruh dich aus, iss und trink und freue dich. Und Gott sprach zu ihm: Du Narr, noch in dieser Nacht wird man dein Leben von dir zurückfordern. Wem wird dann das gehören, was du angehäuft hast? So geht es einem, der nur für sich selbst Schätze sammelt, aber bei Gott nicht reich ist. Soweit die Worte des heutigen Evangeliums, sind Worte ewigen Lebens. Lob sei dir, Christus.
Liebe Glaubensgeschwister, wer von uns würde sich nicht über einen glücklichen Augenblick freuen. Faust, eine der beiden zentralen Figuren in Goethes gleichnamiger Monumentaldichtung, der in seinem Streben nach Erkenntnis und Lebenssinn keine Grenzen kennt, glaubt zwar nicht an einen solchen Augenblick, aber wenn der denn wider Erwarten doch einmal eintreten sollte, dann möge er bittschön auch andauern. Verweile doch, du bist so schön, riefe Faust dann aus. Aber dass das nicht passiert, davon ist Faust fest überzeugt und wettet mit dem Teufel Mephistopheles, der Versucherfigur im Drama, um sein Leben. Wir wissen alle oder ahnen zumindest, dass der Wunsch, den glücklichen Augenblick gewissermaßen einzufrieren, ihn stillzustellen, nicht in Erfüllung gehen kann. Ja, dass er auch gar nicht in Erfüllung gehen darf. Ein dauerhafter Glückszustand wäre, so scheint mir jedenfalls, schon deshalb kaum erstrebenswert, weil wir uns bald an diesen Zustand gewöhnt hätten und die augenblickshafte Glücksempfindung wahrscheinlich zu langweiliger Alltäglichkeit verkäme. Irgendwie wäre das doch wie andauernd Kuchen essen. Will wahrscheinlich niemand. Dennoch sollten wir natürlich dankbar für solche Augenblicke sein, denn ein Windhauch reicht, menschliches Glück und Unglück einfach wegzublasen, wie der Autor des Buches Kohelet uns in der heutigen Lesung einschärft. Ist der Windhauch deswegen schon etwas Schlimmes? Etwas, vor dem wir uns fürchten müssten? Sicher, er ist ein Bild für die Vergänglichkeit alles Menschlichen. Eine Mahnung, den Blick aufs Unvergängliche zu weiten. Aber ist er nicht zugleich aus einer anderen Perspektive betrachtet auch eine Einladung, den Glücksmoment, wenn er denn da ist, aus Geistes- und Leibeskräften zu genießen, bevor auch er unweigerlich im Winde verweht? Vielleicht ist es in diesem Zusammenhang nicht unwichtig, sich zu fragen, was denn eigentlich nötig ist für den Genuss des Augenblicks? Was ist unverzichtbar? Wahrscheinlich wäre ein Mindestmaß an materieller Sorglosigkeit zumindest nicht hinderlich. Aber ist ein solches Mindestmaß tatsächlich unverzichtbar? Kommt es letzten Endes wirklich auf materielle Sorglosigkeit an? So wie ich den eingangs zitierten kleinen Vers aus dem Faust verstehe, liegt der Fokus doch eher auf etwas anderem, nämlich auf einem seelischen Zustand. Mit sich im Reinen zu sein, sich selbst annehmen zu können, scheint mir eine wichtigere Voraussetzung zu sein, solche Augenblicke überhaupt wahrzunehmen, wahrnehmen zu können und vielleicht sogar darüber hinaus sie mit anderen zu teilen. Das nämlich hat der verzweifelte Sinnsucher und Skeptiker Faust noch nie erlebt, mit sich im Reinen zu sein. Nicht einmal einen Augenblick lang. Dazu ist er zu gierig, habgierig nach Erkenntnis und Sinn. Und weil er an die Möglichkeit eines glücklichen Augenblicks gar nicht glaubt, meint er auch, nichts zu riskieren, wenn er die angebotene Wette mit dem Teufel Mephisto eingeht. Die Schlussverse dieses berühmten und verhängnisvollen Pakts lauten so. Faust spricht: Werd ich zum Augenblicke sagen, verweile doch, du bist so schön, dann magst du mich in Fesseln schlagen, dann will ich gern zugrunde gehen. Was nun treibt Faust, der ja in der gesamten Weltliteratur eine der klassischen Symbolfiguren für den suchenden, fragenden, irrenden Menschen ist? Was also treibt Faust eigentlich an? Die Suche nach Sinn, letztlich nach Gott? Alles Menschenmögliche und Unmögliche hat er mit teuflischer Hilfe eingesetzt. Und riskiert, Auch das Leben vieler Menschen hat er vernichtet. Das Glück des Augenblicks findet er erst ganz am Schluss und dann auch nur durch eine Täuschung Mephistos. Faust verliert die Wette jedenfalls und sein Leben. Vorher, in einem der zahlreichen Momente, wo sich das angeboten hätte, einmal den Augenblick zu genießen, Goethes Dichtung reiht sie geradezu aneinander, hat seine Gier nach Erkenntnis und Sinn, die Habgier der Geistesmenschen, solchen Genuss verhindert. Und genau darauf hatte der Teufel Mephisto gebaut. Von der Habgier erzählt auch das heutige Evangelium. Zwar hat Jesus ausweislich der Evangelien nichts gegen Genuss gehabt. Den Pharisäern hat das gar nicht gefallen, wenn sie ihn wegen seiner Mahlgemeinschaft mit Fressern und Säufern tadeln. Wogegen er sich aber auch im heutigen Evangelium klar und deutlich wendet, ist die Habgier. Schon im vorchristlich-antiken Denken und erst recht im späteren christlichen Verständnis eines der schlimmsten Laster des Menschen. Ich gestehe, dass mir immer ein wenig unwohl wird, wenn die Evangelisten Jesus kritische Worte zu Wohlstand und Reichtum in den Mund legen, wie man ihn erwirbt und sich an ihn klammert. Er rückt mir damit zu nah auf den Pelz. Zwar fühle ich mich überhaupt nicht wohlhabend oder gar reich, aber ich fürchte, vergleichsweise bin ich es doch. Jesu angst- und vorurteilsfreie Parteinahme für Arme, Kranke und sozial Geächtete, andere sozial Geächtete, empfinde ich als Stachel in meinem Fleisch. Was tue ich denn für solche Menschen? Sicher viel zu wenig. Genug zum Leben zu haben, ist auch in unseren Breiten keineswegs selbstverständlich, war es nie und wird sogar immer prekärer. Vom globalen Süden ganz zu schweigen. Dabei wäre es bei gerechter Verteilung der Nahrungsmittel und ressourcenschonender Produktion ein leichtes, sogar nahezu die doppelte Anzahl der derzeit knapp über 8 Milliarden Menschen ausreichend mit Nahrung zu versorgen. Niemand brauchte zu verhungern. Die Realität allerdings sieht anders aus. Und das liegt ganz wesentlich an der Habgier derer, die allein ihren Profit im Visier haben und immer noch größere Margen anpeilen. Allerdings bin ich nicht davon überzeugt, dass wir uns vom Vorwurf der Habgier gänzlich freisprechen können. Wohl dürften wir kaum zu den sprichwörtlich gewordenen kapitalistischen Heuschrecken zählen, die sich alles einverleiben, was an ökonomisch Verschlingbarem in ihre Nähe kommt. Aber wer von uns wäre nicht empfänglich für Neid, Missgunst und eben Habgier? Und was hat das alles mit Gott zu tun? An dieser Stelle kommt der Windhauch des Buches Kohelet wieder ins Spiel, der sich mit einer zentralen Aussage des Evangeliums berührt. Er erinnert uns nämlich an die Vergänglichkeit, an die Endlichkeit unseres Lebens, egal wie viele Reichtümer wir angehäuft haben. Noch in dieser Nacht wird man dein Leben von dir zurückfordern. Wer dann nur für sich selbst, habgierig also, Schätze gesammelt hat, ist bei Gott nicht reich. Ihm bleibt dann nichts anderes übrig, als auf Gottes Gnade zu hoffen. Amen.